Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Ein Heiliger in weißer Bischofstracht, auf einer Wolke stehend und zurückgebeugt, stößt dem Teufel die Spitze eines Krummstabes ins Gesicht, bis die Funken sprühen. Eine Ölskizze von Peter Paul Rubens. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs befand sie sich in Besitz der Sammlung Friedenstein in Gotha und wurde dann entwendet. Nun ist sie endlich wieder an das Museum zurückgegeben worden. Eine Spinne als Metapher für die ideologische Ratlosigkeit der Berliner Mittelschicht in einem neuen Theaterstück von Maya Zade an der Schaubühne und eine Ikone des US-amerikanischen Kinos. Donald Sutherland ist gestern im Alter von 88 Jahren gestorben. Wir beginnen aber mit der Eröffnung eines neuen prachtvollen Baus. 10 Museen hat der japanische Meisterarchitekt und Pulitzer-Preisträger Fumihiko Maki international schon gebaut. Sein jüngstes steht in Wiesbaden, ein leuchtend weißes Gebäude, im Erdgeschoss vollständig verglast. Der 1945 geborene Unternehmer Reinhard Ernst hat es für 80 Millionen bauen lassen. Ein Museum für abstrakte Kunst aus Europa, den USA und Japan seit 1945. Anlässlich der Eröffnung vor wenigen Tagen, die der Architekt nicht mehr erleben konnte, Fumihiko Maki starb Anfang des Monats mit 95 Jahren, gibt es eine Erstpräsentation von 60 Werken unter dem Titel »Farbe ist alles«. Rudolf Schmitz hat das Museum besucht und mit Reinhard Ernst gesprochen.
Vielleicht hat jede Sammlung ein geheimes Zentrum. In diesem Fall ist es Helen Frankenthaler. Die Amerikanerin vermittelte zwischen abstraktem Expressionismus und Farbfeldmalerei. Sie tränkte ihre Leinwände mit Farbe, ließ weiße Flächen frei, um der Farbe Luft und Raum zu geben. Die Begegnung mit einem ihrer Bilder war für Reinhard Ernst Initiationserlebnis.
Ich muss dazu sagen, ich bin Farbenmensch. Rot ist meine Lieblingsfarbe und ich mag leuchtende Farben. Als ich zum ersten Mal ein Bild von ihr gesehen habe, dachte ich, dass die Farben gar nicht gibt. Ich habe zum ersten Mal solche Farben überhaupt gesehen. Ich habe zum ersten Mal gesehen, dass Farben harmonieren, von denen man sagt, die passen nicht zueinander.
Es gibt in der Eröffnungsausstellung ein paar kleinere Formate von Frankenthaler aus den 1980er Jahren, die mit ihrem Pink und Blau-Grün für sensationelle Farberuptionen sorgen. Helen Frankenthaler war Privatschülerin des emigrierten Hans Hoffmann, der in New York eine Malschule unterhielt. Diesen Einflüssen der Avantgarde ist ein Raum gewidmet, der die Explosion von Kreativität in der Nachkriegszeit zeigt. Unter anderem mit einem 7 Meter breiten Argonautenbild von Friedel Jubas. Es spricht für die Lebendigkeit dieses Museums, dass kleine und riesengroße Formate unbekümmert nebeneinander hängen. Immer wieder geht es um Experimente des Farbauftrags, um Korrespondenzen zwischen weit voneinander entfernten Kunstrichtungen wie Gutai in Japan oder Zero aus Düsseldorf. Es geht um die provokante Maßlosigkeit der Malerei, um die möglichen Korrespondenzen von Gegenwart und Vergangenheit. Aber warum eigentlich dieses Faible für abstrakte Kunst? Für den angenehm bodenständigen Sammler Reinhard Ernst keine Frage.
Ausschließlich die abstrakte Kunst gibt mir die Möglichkeit zu sehen, was ich sehen will. Wenn ich Mona Lisa sehe, dann kann ich nichts anderes sehen als die Mona Lisa. Wenn ich ein Bild vom Karl oder Götz sehe, kann ich mir vieles vorstellen. Ich kann mir alles vorstellen.
Das mit weißem Granitstein verkleidete Gebäude bekommt sein Licht über einen japanisch angelegten Innenhofbereich, wo auf weißem Kies eine dreiteilige Stahlskulptur von Eduardo Chillida für Erdung sorgt. Das Spiel mit Licht und Schwerelosigkeit artikuliert sich in einem 14 Meter hohen, von Oberlicht gefluteten Ausstellungsraum. Oder auch in einem verglasten Kabinett im Zentrum. Reliefs von Frank Stella erfüllen es mit Bewegung und Dynamik. Sie gehören zu einer Serie, in der Stella Melvilles Roman Moby Dick über die Jagd auf den weißen Wal kommentiert. Lea Schäfer, Kuratorin der Eröffnungsschau, über die besondere Bedeutung dieser Reliefs.
Es gibt da eigentlich eine Narration, die dahinter steht, aber die Werke sind eben abstrakt. Und trotzdem haben sie den Inhalt eines jeden Kapitels aus Herman Melvilles Moby Dick verarbeitet. Und das ist ein wunderbarer Spagat und zeigt natürlich auch das Potenzial der Abstraktion, nämlich doch auch zu erzählen.
Sicherlich erhebt sich die Frage, wie anschlussfähig ein Museum abstrakter Kunst für die ganz junge Kunstszene sein kann. Mit Positionen wie denen von Thomas Scheibitz, Katharina Grosse oder den Sea Prints aus Film Restmaterial von Wolfgang Tillmanns versucht das Museum, die Aktualität der Abstraktion unter Beweis zu stellen. Das wichtigste Kriterium dieses Privatmuseums allerdings dürfte sein, dass Reinhard Ernst Kunst und Kultur als gesellschaftliches Bindemittel versteht. An den Vormittagen ist das Museum für Schulklassen und Bildungseinrichtungen reserviert. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Für Erwachsene kostet es dann 14 Euro. Der Gestus des Reinhard-Ernst-Museums ist großzügig, aufgeschlossen, durch und durch einladend.
Das Erdgeschoss ist frei für alle Menschen, die hier reinkommen wollen. Ich komme hier in das Museum rein, schaue mich um, sehe selbst dabei schon viele Kunstwerke von Katharina Grosse, Karl-Martin Hartmann, ich sehe den Toni Kreck oben schon mit dem Kopf rausschauen. Hier füttert man praktisch Menschen an, dann doch mal zur Kunst zu kommen, doch mal ins Museum zu kommen.
Reinhard Ernst hat sein Geld mit patentierter Antriebstechnik für Medizin und Automobilproduktion gemacht. Er gehört zu den Millionären, die der Gesellschaft etwas zurückgeben. Für das nebenan gelegene Landesmuseum Wiesbaden jedenfalls dürfte sein Museum ein gewichtiger Konkurrent werden. Vielleicht aber auch ein Ansporn.
Rudolf Schmitz über Kunst als kulturelles Lockmittel im neu eröffneten Privatmuseum in Wiesbaden. Die Wege, die ein Kunstwerk nehmen kann, sind manchmal unergründlich. So ist es auch 5 Ölskizzen von Peter Paul Rubens ergangen. Ursprünglich dienten sie der Ausstattung der Antwerpener Jesuitenkirche. Nach Vorbild der Skizzen wurden einst die Decken der Kirche mit biblischen Szenen ausgestattet. Die Gemälde gibt es heute nicht mehr, sie wurden durch einen Brand zerstört. Die Skizzen aber wurden im 18. Jahrhundert vom Herzogtum von Sachsen-Gotha-Altenburg erworben und gelangten so in die Sammlung von Schloss Friedenstein in Gotha, verschwanden aber kriegsbedingt für lange Zeit. Nun kehrt eine dieser wertvollen Skizzen nach Gotha zurück, finanziell großzügig unterstützt durch die Ernst-von-Siemens-Kulturstiftung. Stefan Kolderhoff, Chefkorrespondent Kultur, hat sich die Rückkehr des heiligen Gregorius von Nazianz für uns genauer angeschaut. Und ich habe ihn heute Nachmittag zunächst gefragt, haben wir es da mit einer ganz gewöhnlichen Restitutionsgeschichte zu tun?
Normalerweise sprechen wir ja über Bilder, die am Kriegsende entweder von der einen Armee, nämlich der russischen, oder von Mitgliedern der anderen Armee, nämlich in der Regel der US-Armee, gestohlen worden sind. Auf beiden Seiten gab es Kunstdiebstahl, staatlich organisiert bei der Roten Armee, Einzeltäter in den Bereichen, in denen die Amerikaner als Erste da waren. Und hier war es eine Herzogin, die gestohlen hat, also eine frühere Eigentümerin. Die war nämlich der Meinung, bevor das jetzt die Russen in die Hände kriegen, da nehme ich doch dieses Rubensbild an mich. Und das hat sie getan. Und sie hat es auch lange behalten und war aber offenbar der Meinung, das sei auch ihr Privatbesitz. Und das war es aber eigentlich gar nicht mehr.
Und so ist das Bild dann erstmal nach Coburg gekommen?
Genau, es ist ausgelagert worden und man hätte ja damit rechnen können, dass nachdem sich die politischen Verhältnisse im Nachkriegsdeutschland so ein bisschen beruhigt hatten, dass man dann gesagt hätte auf Seiten der Herzogin von Sachsen, Coburg und Gotha, gut, dann gebe ich es jetzt ans Museum zurück, sei es nun an das Museum am Auslagungsort Coburg, in der Bundesrepublik oder in die DDR, zurück nach Gotha, hat sie aber nicht. Sie hat es in den Kunsthandel gegeben. Das Bild ist verkauft worden über eine New Yorker Galerie, die Silberman Gallery, und ist an ein Museum gekommen in den Vereinigten Staaten. Naja, und da ist es eigentlich bis vor wenigen Wochen auch geblieben.
Wie ist es denn insgesamt nach Kriegsende eigentlich gewesen? Da mussten ja viele deutsche Museen und Sammlungen feststellen, dass einige Bilder fehlten, gestohlen worden waren. Wie ist man denn mit diesen Verlusten nach 45 verfahren? Gab es Versuche, Bilder zurückzubekommen oder hat man einfach nichts unternommen?
Es gab so gut wie überhaupt keine Versuche. Und das hing natürlich dann doch wieder mit den politischen Zuständen zusammen. Im einen Teil Deutschlands waren die Russen. Die hatten systematisch mit sogenannten Trophäenkommissionen ostdeutsche Museen abgeräumt, alles nach Petersburg und Moskau gebracht. Und da fragte man tunlichst nicht nach. Erst Mitte der 50er Jahre haben dann die Russen selbst entschieden, na, so ganz in Ordnung war das nicht, und haben dann Sachen an die DDR zurückgegeben, unter anderem auch 2 dieser 5 Rubensgemälde. Im anderen Teil Deutschlands war es ähnlich. Da waren eben die Amerikaner und auch da ist viel gestohlen worden. Und auch da wollte man die Befreier, die große Armee, die natürlich unter Einsatz von vielen, vielen Leben von jungen Männern das Hitlerregime besiegt hatte, nicht des Diebstahls bezichtigen. Und so ist eben auch dieses eine Bild aus Gotha, übrigens Spezialfall, 2,5 Monate war Thüringen mal erst unter amerikanischer Besatzung, bevor es an die Russen zurückgegeben wurde. Da musste man also Rücksichten in beide Richtungen nehmen. Also deswegen blieb das Bild so lange in diesem US-Museum.
Wie ist man denn darauf gekommen überhaupt, dass das Bild sich in den USA befand?
Das ist bei Museen ja nie ein großes Geheimnis. Also in der Regel machen die ja ihre Sammlungen öffentlich. Insofern war das bekannt, dass sich das Gemälde dort befindet. So wie auch bekannt ist, dass sich ein zweites noch fehlendes in der Sammlung Bühle in Zürich befindet. Also auch lokalisierbar ist. Aber es sind natürlich rechtlich alle Fristen längst abgelaufen. Man kann da nicht einfach klingeln und sagen, so, jetzt hätten wir gerne mal unseren Rubens zurück. Man muss sich einigen. Und warum das so spät erst geschehen ist, da habe ich auch keine Antwort drauf.
Ist das jetzt der Beginn von weiteren Restitutionen für Gotha, die Skizze von Rubens?
Es gibt zumindest Verhandlungen mit der Sammlung Bühle, wo sich eine weitere der 5 Rubens-Skizzen befindet. Und da hat man mir gesagt, sei man auch auf einem guten Wege, was immer das heißt. Es ist zumindest wohl mal erst eine Dauerleihgabe nach Gotha vereinbart worden. Und was sich da weiter draus entwickelt, vielleicht eine Rückgabe auf freiwilliger Basis, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren hören.
Eine seit dem Zweiten Weltkrieg abhanden gekommene Skizze von Peter Paul Rubens ist nach Gotha zurückgekehrt. Darüber sprach ich mit Stefan Kolderhoff. Ein Mann und eine Frau, beide um die 50, treffen sich nach etlichen Jahren bei einem Italiener in Berlin wieder und freuen sich über ihr Wiedersehen. Der Abend könnte jetzt so schön enden und ein wenig Romantik in das Leben dieser beiden Verirrten zurückbringen. Doch dann reden beide nur über Politik, Demokratie, Frauenquote, AfD. Und der Abend scheint gelaufen. Spinne heißt das neue Stück von Maja Zade an der Berliner Schaubühne. Ein Monolog, gespielt von der vielfach ausgezeichneten Film- und Theaterschauspielerin Caroline Peters. Uraufführung war gestern, inszeniert von der Autorin selbst. Es ist Maja Zades erste Regiearbeit. Barbara Behrendt berichtet.
Eine Küchenzeile, die Regale gefüllt mit billigem Toast und löslichem Kaffee. Davor ein einfacher Tisch, dahinter eine Kachelwand, auf der das Gesicht von Caroline Peters in Großformat projiziert wird. Sie spielt Julia, Mitte 40, und erinnert sich an eine Episode aus ihrer Kindheit. Mit ihrem Freund Chris buddelt sie im Sand.
Eine Wurzel, ein Ästchen ragte aus dem Sand. Und das Ästchen bewegte sich. Und auf einmal war klar, das Ästchen ist ein Bein. Ein langes, dünnes, haariges Bein. Kurz darauf ein weiteres daneben. Und dann der dicke, haarige Körper einer riesengroßen, dunkelbraunen Spinne. Mit das Ekelhafteste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, bis heute.
Es folgt eine Mutprobe. Die Erinnerung verfolgt Julia bis heute. In Maja Zades neuem Stück wird sie zur aufgesetzten Gruselmetapher für irrationale Ängste und Abscheu, auch vor dem Nazi-Erbe, den Antidemokraten. Nach 30 Jahren Funkstille lauert Julia ihrem Kindheitsfreund Chris bei seinem Lieblingsluxus-Italiener auf und trifft auf einen AfD-Sympathisanten. Chris lebt wie Julia in Berlin. Sie hält sich mehr schlecht als recht als Übersetzerin über Wasser, lebt getrennt in einer eiskalten Wohnung, um Heizkosten zu sparen. Über ihr Ex mit neuer Freundin. Glücklich ist sie nicht. Chris ist ein reicher Anwalt im Designeranzug mit verzogenem Teenagersohn und shoppingsüchtiger Ehefrau, die findet, Frau habe sich ausschließlich um die Kinder zu kümmern. Sie giftet Julia sofort an.
Was machen Sie beruflich? Keine Umschweife, direkt zum Punkt. Das ist eine Provokation, das wissen wir beide. Kein Mensch fängt ein normales Gespräch mit dieser Frage an.
Doch mit Chris gibt es zunächst eine alte Vertrautheit.
Die hat ein Kind, sage ich. Die hat ein Kind und es kommt kaum vor. Glaubst du, dass es existiert? Sag ich ganz genau. Ey, das existiert alles überhaupt nicht. Die hat gar kein Kind.
Die Stimmung kippt allerdings, als klar wird, dass Chris AfD-Mandanten vertritt.
Das Problem ist, und an seiner sehr gelassenen Stimme erkenne ich, dass er das natürlich nicht zum ersten Mal sagt. Das Problem ist, dass das System missbraucht wird. System wird missbraucht, die Reichen machen einfach Politik nur für die Reichen. Die Linke hat sich vor sehr, sehr langer Zeit verabschiedet. Und die einzige Partei, die überhaupt irgendetwas macht für die Leute, die wenig oder moderat verdienen, ist die AfD. Aha. Also du wählst also doch AfD.
Es endet im Besäufnis. Das Gespräch scheitert. Julia hat den schlechten Argumenten nur noch schlechtere entgegenzusetzen. Doch Caroline Peters glänzt. Mit Präzision und Beiläufigkeit wirft sie sich in diesen vierstimmigen Monolog in aller Irritation und Wut. Sie kommentiert die Szenen jedoch auch. Das ist ungeheuer komisch. Man hört und sieht Peters gern dabei zu, wie sie am Küchentisch sitzt, in T-Shirt und Shorts, sich ein Ei brät, sich in Rage redet. Zartes Monolog liest sich allerdings mehr wie eine pointierte Kurzgeschichte. Wo das Theater den Vorteil bietet, Geschichten aus unterschiedlichen Figurenperspektiven zu erzählen, ist man hier in Julias Sicht gefangen. Wir erfahren mehr über ihre Vorurteile, als ihr Gegenüber kennenzulernen. Und als Regisseurin zeigt sich die Autorin wenig einfallsreich. Videos mit Schaben, Würmern, Spinnen flimmern äußerst plakativ über die Wand. Es dröhnt dramatisch. Dazu verzerrte Negativbilder von Demonstrationen und Bundestag. Bei der Frage, wie man sich mit AfD-WählerInnen auseinandersetzt, birgt der Text wenig Erkenntnisgewinn. Julia fehlen nicht nur die politischen Argumente, sie kommt schon bei der Ehefrau über sexistische Botox-Beschreibungen kaum hinaus.
Die Frau ist überhaupt nicht überrascht, dass ich da bin. Ich bin unsicher, ob das nur so wirkt, weil sie ihr Gesicht überhaupt nicht bewegen kann. Oder ob er sie einfach vorgewarnt hat.
Wenig mehr als ein großes, ratloses Klischee-Bombardement. Allerdings in guter Gesellschaft der herausragenden Caroline Peters.
Barbara Behrendt sah Maya Zades neue Stück Spinne an der Berliner Schaubühne. Wir haben einen großen verloren, schrieb der kanadische Premierminister Justin Trudeau auf X. Auch Joe Biden kondolierte, ebenso wie der polnische Regierungschef Donald Tusk. Der schrieb, Ruhe in Frieden, Donald Sutherland, der beste aller Donalds. Als Präsident Snow empfahl sich Sutherland in der Tribute von Panem auch einem jungen Publikum. Davor wechselte er immer wieder die Genres und gab sowohl den Bösewicht als auch den Polizisten vom Lande und verkörperte damit das Gegenbild des männlichen Hollywood-Stars in den 50ern. Gestern ist Sutherland im Alter von 88 Jahren gestorben. Christian Berndt erinnert an eine Ikone der US-amerikanischen Filmgeschichte.
So sehr haben wir uns aber lange nicht mehr geliebt.
Was schön.
Das Ehepaar hatte gerade leidenschaftlichen Sex. Das erste Mal seit langem, denn die beiden sind traumatisiert seit dem Tod ihrer kleinen Tochter. Der befreiende Liebesakt zwischen Julie Christie und Donald Sutherland aus dem Filmklassiker »Wenn die Gondeln Trauer tragen« hatte lange den Ruf der erotischsten Szene der Filmgeschichte. Eigentlich fehlte dem dünnen 2-Meter-Mann für eine Hollywood-Karriere das passende Aussehen. Als Jugendlicher hat er seine Mutter einmal gefragt, ob er gut aussehe.
And my mother looked at me and went, "Your face has character, Donald."
Seine Mutter sah ihn an und antwortete, dein Gesicht hat Charakter.
It's not easy to know that you're an ugly man in a business like I'm in.
Es sei nicht einfach im Filmgeschäft, wenn man weiß, dass man hässlich sei. Aber Sutherlands Mutter hatte recht. Dieses Gesicht mit den stechenden Augen und den langen Zähnen machte Eindruck. Sutherland war gefragter Darsteller der großen Regisseure des internationalen Kinos. Federico Fellini gab ihm die Titelrolle in seinem Casanova-Film, weil er in Sutherland das Gegenbild des klassischen Verführers sah. Sutherland spielte Casanova als aus der Zeit gefallenen, existenziell verlorenen Erotomanen, eine Parodie auch auf die Sexwelle der 70er Jahre. Mit dem Schauspielern hatte der am 17. Juli 1935 in Kanada geborene Sutherland am Studententheater Toronto begonnen. Ein Star-Kritiker brachte ihn dazu, das Ingenieursstudium abzubrechen und nach London an die Schauspielakademie zu gehen. Seine Filmkarriere begann mit Horror-B-Movies. Der Durchbruch zum Weltstar war 1970 seine Rolle in Robert Altmans Kriegssatire MASH. Die Respektlosigkeit seiner Filmfigur gegenüber Autoritäten, die Sutherland mit seinem legendär fiesen Grinsen ausdrückte, traf den rebellischen Zeitgeist.
Ein paar Kameraden haben mich gebeten, Frank, sie zu fragen, wie die Oberschwester eigentlich so im Bett ist. Ich meine, es
kümmert sie sich um ihre Sachen.
Im Ernst, ist sie besser als Selbstbefriedigung? Würden Sie sagen, dass sie wirklich intensiv mitgeht mit Stöhnen und so?
Ich meine, macht sie so.
Halten Sie gefälligst Ihre schmutzige Schnauze.
Nein, wirklich, Frank, oder macht sie so.
Sutherland wurde zum Gesicht des New Hollywood. Er spielte in Pakulas düsterem Paranoia-Thriller Clued einen sensiblen Privatdetektiv, der sich in eine Prostituierte verliebt, gespielt von Jane Fonda. Die beiden wurden auch privat ein Paar und agitierten mit einem Tourneetheater gegen den Vietnamkrieg.
We're done with it forever and ever, because we are the living and we will not be destroyed. If you make a war, if there are guns to be aimed, if there are bullets to be fired, if there are men to be killed, they will not be us. They'll not be us, the guys who...
Nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch waren die 70er Jahre Sutherlands wirkungsvollstes Jahrzehnt. Hier konnte er sein hintergründiges Spiel entfalten. Er zeigte eigenwillige Einzelgänger, die in an aus den Fugen geratenen Welt versuchen, nicht irre zu werden. Ob im Wahnsinn des Koreakrieges in MASH oder dem absurden Delirium von Wenn die Gondeln Trauer tragen. Dabei bewahrte er mit dem undurchdringlichen Lächeln, das diabolisch und mitfühlend zugleich wirken konnte, eine Mehrdeutigkeit, die ihn für ambivalente Charaktere empfahl. Im Agenten-Thriller Die Nadel spielte er einen Spion, der mit unfassbarer Kaltblütigkeit tötet, aber schließlich aus Liebe zugrunde geht. Er konnte solche gespaltenen Figuren mit beängstigender Glaubwürdigkeit spielen, aber einen Oscar hat er, außer für sein Lebenswerk, nie bekommen. Er sah sich als Schauspieler, aber eh als Erweiterung des Regisseurs, als seine Konkubine.
The actor is just an extension of the director.
Diese symbiotische Verbindung mit Regisseuren sei wohl auch der Grund, meinte er, dass er mit keinem der großen Regisseure mehr als einmal gedreht hat. Jedes Drehende sei wie ein Beziehungsende gewesen.
Bertolucci, Fellini, Chabrol, Aldrich, Altman, none of those guys I'd ever work with again.
Trotzdem drehte er wie am Fließband und immer wieder wurde Sutherland als Bösewicht besetzt. Sutherland war in vielen Nebenrollen zu sehen, aber ihm reichte oft eine einzige Szene, um sich einzuprägen. Seine Figuren bewahrten immer einen subversiven, ironischen Geist in den Filmen Hollywoods, zu dem er, wie er sagte, als Kanadier innere Distanz gewahrt hat.
Der Schauspieler Donald Sutherland ist im Alter von 88 Jahren gestorben, Christian Berndt berichtete. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit der PEN-Jubiläumsveranstaltung.
Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland feiert diese Woche ausgiebig in Hamburg das 100-Jährige ihrer Gründung. Den Festvortrag gehalten hat der Literatur- und Sozialwissenschaftler Jan-Philipp Remzmer. Er ist auch Wieland-Biograf und sprach gestern Abend zu den Ansichten dieses Dichters der Weimarer Klassik über die Freiheit der Presse als Synonym für Aufklärung. Remzmer schlug die Brücke ins Hier und Heute bei der Frage, wann eine Meinungsäußerung rechtswidrig sein kann.
Es geht nicht um Grenzziehungen zwischen dem, was man sagen, eventuell noch sagen, wohl nicht mehr sagen, keinesfalls mehr sagen darf, sondern was eine öffentliche Bekundung bedeutet.
Und dann verweist Remzmer auf den Nahostkonflikt.
Wenn früher jemand die Hamas eine Befreiungsorganisation nannte, konnte man vielleicht noch annehmen, er kenne ihre Programmatik nicht. Wenn er dasselbe nach dem 7. Oktober sagt, ist allerdings klar, er billigt ihre Morde als Befreiungstaten.
Jan-Philipp Remzmer beim PEN-Deutschland-Jubiläum. Diese Ablehnung, die Hamas eine terroristische Vereinigung zu nennen, ist ja auch ein Grund für die öffentlich gemachte Wahlentscheidung des ehemaligen Nazi-Jägers Serge Klarsfeld, gegen das für ihn klar antisemitische Linksbündnis LFI zu stimmen und für den rechten Rassemblement National. Und zwar im zweiten Wahlgang der Nationalversammlungsneuwahl in Frankreich. Diese Wahlempfehlung sorgt für enormen Wirbel. Wir berichteten hier gestern. LFI-Parteikoordinator Manuel Bompard hat gekontert.
Une perte de valeur, une perte de repère.
Er hat seine Werte und sein Koordinatensystem verloren. Zu behaupten, der RN sei akzeptabler als unser Linksbündnis mit den Grünen, den Kommunisten und den Sozialisten, schockt mich. Da sehen wir, dass die Normalisierungsstrategie des Rassemblement National aufgeht.
C'est le résultat aussi d'une forme de dédiabolisation.
Auch Serge Klarsfelds Ehefrau Beate, die einst Bundeskanzler Kiesinger wegen seiner Nazi-Vergangenheit ohrfeigte, hat die gemeinsame Entscheidung für die Le Pen-Partei verteidigt. Zitat Beate Klarsfeld heute in der Berliner Zeitung. Ich will offen sprechen, Mélenchon ist Stalin. Für die Juden in Frankreich wäre sein Wahlsieg eine Katastrophe. Sie würden in Scharen das Land verlassen. Man kann doch keine Partei wählen, die Israel hasst. Der Bau des jüdischen Museums Mikwa in Köln verteuert sich erneut. Die Kosten steigen um weitere rund 63 Millionen auf dann 190 Millionen Euro. Das hat die Stadt Köln mitgeteilt. Und die Kostenexplosion primär mit der Kündigung eines Stahlbauers begründet. Fertig werden soll das jüdische Museum nun Ende 2027, statt wie ursprünglich geplant Ende dieses Jahres.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert. Ergebnisse der Innenministerkonferenz und Putin zu Besuch in Nordkorea. Zwei Themen gleich nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Hier war Antje Alroggen am Mikrofon. Einen guten Abend.